Hi Leute, ich bin der Marc und ich habe hier den Christian bei mir und ich begrüße euch zur Bitcoin Hotel Show. Und Christian, bevor wir loslegen, stell dich doch mal ganz kurz vor.
Ja, ich bin der Christian Leuenberg. Ja, ich bin Baujahr 81, komme ursprünglich aus dem Rheinisch-Bergischen, also sehr ländlich bei Köln. Und ja, mache seit 2019 einen Podcast mit dem illustren Namen Mises Karma. Und da geht es ja um ökonomische Themen der österreichischen Schule, aber seit einiger Zeit auch um Bitcoin. Und ja, genau, vielleicht kennt man mich ja daher. Und jetzt bin ich gespannt, was so der Marc vorbereitet hat an Fragen.
Ja, der Mises Karma Bitcoin
Der
Podcast.
Bitcoin Podcast.
Und wir machen das heute etwas interaktiv. Das heißt, ich werde verschiedene Tweets dir vorlesen und Grafiken und auch ein Video. Und dann schauen wir mal, wird mich deine Meinung dazu
Okay.
interessieren. Und zum Start habe ich mal in deine Twitter-Timeline geschaut und
Okay.
da hast du Folgendes reingeschrieben: Nichts ist so sicher wie der Tod, mit Ausnahme des Kollapses einer jeden auf inflationärem Geldsystem aufgebauten Zivilisation. Was ist denn das Problem aktuell an unserem Fiat-Geldsystem und warum, ja, ist ein inflationäres Geldsystem immer zu Scheitern verurteilt?
Ja, also inflationäres, also erstmal grundsätzlich, wenn man, glaube ich, in die Geschichtsbücher reinschaut und sich halt anschaut, was sozusagen, woran denn große Nationen oder so gescheitert sind, ist es halt oftmals das Geld am Ende des Tages. Das ist halt schon eine Auffälligkeit, die sich sozusagen durch die Geschichte zieht. Und ja, ich glaube, wir sind jetzt im Moment so ein bisschen Zeitzeuge, kann man sagen, weil wir. Also vor allen Dingen unsere Generation hat jetzt auch schon mindestens zwei Währungen gesehen, mehr am DD-Mark, dann im Euro. Manche kennen sogar noch mehr. Und ja, man merkt, finde ich, mittlerweile Jahr zu Jahr, es wird ja offensichtlich alles teurer. Ich bekomme immer weniger für mein Geld. Ich muss mir sozusagen irgendeine Alternative suchen, um noch eine Möglichkeit zu haben, was zu sparen, was zurückzulegen. Und das ist eben halt eine Folge dessen, dass ja, das Geld wird weniger wert. Warum ist es so? Weil es halt immer mehr gibt, sozusagen. Man kann sagen, der Markt für Geld, wenn man so will, wird überschwemmt mit immer mehr. Hauptsächlich durch Kredite, die ausgestellt werden. Ich glaube, ja, Kredite machen so 97% der Geldmenge aus. Und ja, und jetzt sozusagen, jetzt kommen wir es zu spüren und man mag gar nicht so recht darüber nachdenken, wie es in den nächsten Jahren aussehen wird, weil es wird sicherlich noch schlimmer werden. Und ja, das macht einem zum einen Sorge, aber zum anderen ist es halt auch leider, muss man sagen, Beleg dafür, dass die Geschichte sich wiederholt. Ja.
Ja, das ist spannend, was du erzählst und ich gehe da schon auch mit, aber es gibt jetzt zum Beispiel auch Zentralbanker und es gibt auch die Lagarde und die würde jetzt was anderes behaupten. Ich habe hier mal ein Video vorbereitet, da können wir ja mal reinschauen, was hier die Frau Lagarde dazu sagt.
Inflation has just pretty much come about from nowhere.
Das heißt, sie behauptet hier, die Inflation kommt aus dem Nichts. Stimmt das oder?
Würde ich nicht ganz so zustimmen. Es ist, ich glaube, mit dem Geldmonopol, was der Staat nun mal innehat, ja, damit einhergehend ist die Inflation. Also man kann sagen, das eine kommt unter dem anderen gar nicht aus. Und das ist ja eigentlich auch logisch, weil sozusagen der Staat selber ist ja unproduktiv, wenn man so will. Er kann ja nur einnehmen durch Steuern oder eben er druckt sich das Geld selber, was er braucht. Und das, ja, sozusagen, ja, das eine kommt dem anderen nicht aus, es kommt nicht von irgendwo.
Und dann probiert man jetzt die Schuld auf irgendjemand anders abzuwälzen. Das heißt, erst neulich wird jetzt behauptet, der Klimawandel ist schuld für die Inflation, dann wird behauptet, Beyoncé ist schuld für die Inflation. Die Unternehmer sind natürlich auch immer diejenigen, die ganz, ganz schlimm
Das sind
sind.
die
Und
Bösen, ja.
ja, und aber was halt nie zu, was nie erwähnt wird, dass vielleicht auch etwas mit Gelddrucken zu tun hat. Ist das eine Masche oder ist das Unwissenheit oder ist das geplant oder gibt es einen Plan dahinter oder?
Ja, wahrscheinlich musste man schon sagen, es gibt einen Plan dahinter. Man klingt natürlich jetzt sehr konspirativ, aber ich denke, ich glaube auch tatsächlich, dass viele, die selbst im Bankensystem tätig sind, nicht unbedingt verstehen, wie das Geld eigentlich funktioniert und was das für Auswirkungen hat. Also da kann ich sogar aus eigener Erfahrung sagen, dass ich Leute kenne, die bei Banken gearbeitet haben und trotzdem nicht erkennen, dass so sozusagen diese Kreditvergabe und generell das Geldsystem, dass das zu Problemen führt. Und das ist wahrscheinlich einfach, weil es, ja, es gibt keine Aufklärung. Warum auch? Weil der Staat hat ein Interesse daran, dass die Leute es möglichst nicht verstehen, wie das Geldsystem funktioniert, weil es aus meiner Sicht eigentlich die stärkste Waffe ist, die der Staat überhaupt hat. So, das Geldmonopol ist das, warum er existieren kann, warum er überlebt. Und ja, wenn die Leute begreifen, warum es so ist und warum es das gibt, dann hat der Staat ein Problem. Und der Staat, es sind ja auch nur Menschen, die an Positionen sitzen. Und,
Und gibt es da irgendwie so Phasen? Das heißt, sind wir eher so in einer Endphase, das heißt, dass wir so kurz vorm Kollaps sind, oder gibt es dann vielleicht auch so, weil ich beobachte es immer dann, ja, am Anfang läuft es immer noch so einigermaßen gut, mal dann irgendwie so ein Währungsschnitt, dann läuft es wieder einigermaßen gut und irgendwann fängt es dann halt an, die Inflation geht hoch, dann gibt es irgendwann Preiskontrollen, dann machen wir, gucken wir, dass wir die Kapitalflucht, dass wir das irgendwie eindämmen und so, gibt es da so Phasen oder so, oder kannst du das einordnen, wo wir da sind?
Ja, ob ich das genau einordnen kann, weiß ich nicht, aber man sieht ja schon, dass die Politik bemüht ist, solche Dinge tatsächlich dann auch durchzuführen. Und ich meine, wir haben jetzt, also ich selber habe ja noch keinen Währungskollaps mitgemacht, aber ja, man kriegt, glaube ich, schon so ein Gefühl dafür, dass da irgendwie, ja, die Leute sind beunruhigt, Politiker möchten gerne irgendwas versprechen, was man machen kann, dann ist so eine, die bösen Kapitalisten müssen natürlich sowieso kontrolliert werden und Steuersünder sind ja auch die ganz bösen und ja, da versucht man, glaube ich, schon deutlich mehr, zumindest so nach draußen tragen zu können, dass man irgendwas tut und dann wird es Gesetze geben, das denke ich schon, ja.
Ja, und dann habe ich hier ein Bild gefunden. Christian, kannst du uns vielleicht erklären, was man hier auf dem Bild sieht und was die Aussage hinter dem Bild ist?
Genau. Ja, hier sehen wir einmal das Mises-Hörbuch, also das Hörbuch zu einem Werk über Ludwig von Mises.
Das du selbst übersetzt hast.
Oder? Übersetzt nicht, ich habe aber das Hörbuch angesprochen. Also das ist sozusagen das Buch von Thorsten Polleit über Ludwig von Mises, alle seine Werke zusammengefasst. Ja. Und daneben gibt es noch ein Hörbuch, das ist auch ein Mises-Hörbuch, aber mit IE geschrieben. Das ist das von Herrn Höfgen, ne? Das ist richtig, Herr Maurice Höfgen, genau. Ja. Die Wahrheit über Inflation, ihre Profiteure und das Versagen der Politik. Ja. Man muss dazu sagen, ich habe das Mises Hörbuch mit IE nicht gehört, aber ich könnte mir vorstellen, dass es sehr konträr zu dem ist, was.
Aber das sind doch so die klassischen Schulen gegenübergestellt. Das heißt, auf der einen Seite die österreichische Schule mit Mises, auf der anderen Seite Höfgen mit MMT. Und du würdest dich jetzt wahrscheinlich eher auf der österreichischen Schule einordnen. Warum richtest du dich eher auf der Seite ein? Warum ist das für dich die Wahl und warum würdest du dich nicht auf der miesen Seite als IE einordnen?
Weil ich die miese Seite mit I logisch empfinde und die kann man nachvollziehen und die sozusagen, die kann logisch argumentieren, warum zum Beispiel, Wert ist subjektiv zum Beispiel, und das Schlechte ist jetzt einfach Geld aus dem Nichts zu drucken und so weiter. Und da gegenüber steht dann eben die miese Schule mit IE und die kann das gar nicht richtig verargumentieren. Die kommt immer eher so auf diesen, ich weiß nicht, man versucht vielleicht Gefühle irgendwie zu triggern oder so, dem wie sie sprechen, aber eigentlich können sie es nicht logisch argumentieren. Und die, ja, so, wie wir es eben ja schon gesagt haben, so die Geschichte beweist ja eigentlich, dass dieser Weg sicherlich nicht der richtige ist.
Und wie erklärst du dir dann, dass solche Lehren trotzdem so weit verbreitet sind? Also jetzt die MMT-Geschichte und so weiter?
Ja, hat wahrscheinlich auch, weiß ich, mit der Medienpräsenz zu tun. Einfach, dass das vielleicht auch teilweise gewollt dann ist. Wenn zum Beispiel der Staatsfunk hat natürlich Interesse daran, eher die Themen von Herrn Höfgen zu bringen, als die von Ludwig von Mises. Wie eben gesagt, weil da würde er sich sozusagen das eigene Bein schießen. Und ja, deswegen, ich glaube auch, dass nicht nur Medien, auch Schule und Universitäten und so, ich meine, nirgendwo wird man hier in Deutschland irgendwo die österreichische Schule studieren können. Also ich wüsste nicht, wo das möglich ist. Ja. Da muss man vielleicht zu Herrn Bargus nach Spanien gehen. Ja. Da hat man vielleicht ein bisschen Chance. Ansonsten findet das ja quasi nicht statt. Ja. Insofern, wenn man es nicht kennt.
Ja, jetzt haben wir ja viel abgerandet über MMT und unser Fiat-Geldsystem. Aber gibt es da vielleicht irgendwas, vielleicht was Begrenztes, Dezentrales, dass da vielleicht eine Alternative ist, was Zensurresistentes?
Ja, Ethereum. Nein, Spaß. Nee, da würde ich behaupten, dass Bitcoin da schon ein guter Kandidat ist. Ja, Bitcoin ist halt sozusagen programmiert darauf, dass es eben begrenzt ist, ganz klar begrenzt ist. Und es hat keine zentrale Instanz, die da irgendwas dran ändern könnte. Und ja, da bin ich guter Hoffnung, dass wir da eine echte Alternative haben, ein echtes gutes Geld.
Und du bist ja auch, dein Podcast ist ja gestartet als ein Freiheitspodcast, aber mittlerweile ist er übergegangen zu einem, noch nicht ganz zu einem Bitcoin-Only-Podcast, aber könnte vielleicht bald das Flipping kommen. Ja, denkst du, dass Bitcoin vielleicht das viel krassere, also zumindest für mich, ich sage immer, Bitcoin ist das absolute Freiheitstool. Und es gibt natürlich jetzt auch die libertäre Bewegung oder andere Freiheitsbewegungen, aber wie würdest du da Bitcoin einordnen? Ist das für dich auch, dass du sagst, okay, Bitcoin macht eigentlich viel mehr Sinn, sich für Bitcoin seine Zeit zu allokieren oder seine Zeit in Bitcoin rein zu investieren, weil das einfach das trojanische Pferd ist, das uns in die Freiheit bringt?
Ja, also
Ja.
was ich zum einen feststellen kann, ist, dass sozusagen die, ja, die ganzen Themen sich irgendwie die Schnittmenge finden und die scheint Bitcoin zu sein. Also das, selbst als ich gestartet bin, klar, war Bitcoin mir irgendwie ein Begriff, aber nicht im Detail. Und das hat sich auch erst im Laufe des Podcasts entwickelt. Und ich merke halt auch, dass auch Hörer, die ich anspreche, die vielleicht auch vorher gar nicht da an dem Thema waren, dann durch Ausgaben, wo ich dann Interviews geführt habe oder so, auf einmal auch dann ja, zu irgendwelchen Maxi-Bitcoinern geworden sind. Das ist halt schon interessant zu sehen. Und ja, tatsächlich, ich meine, man kann niemanden das aufzwingen. Also das geht wahrscheinlich mit allen anderen Themen genauso. Das ist zumindest meine Erfahrung. Ich glaube, einfach Content zu produzieren, wie du das jetzt auch machst, ist erstmal gut. Und Leute werden drauf stoßen, früher oder später, egal was der Trigger ist, was es gerade ist. Und ich glaube, da werden die wenigsten um Bitcoin herumkommen, früher oder später. Also da bin ich mir ziemlich sicher.
Und wir haben hier hinten, ne, schon Mises sitzen.
Ja.
War hier Mises was, ein Bitcoiner?
Also natürlich gab es in seiner Zeit kein Bitcoin, dann war sicherlich Gold das Maß aller Dinge. Aber hätte er Bitcoin zur Verfügung gehabt, glaube ich, hätte er sich auch für Bitcoin entschieden. Ja, könnte ich mir sehr gut vorstellen, weil Bitcoin im Grunde genommen alle Eigenschaften abbildet, die ja die Austrians sozusagen in Geld definiert oder mit Geld definiert haben. Und da kratzt Gold vielleicht an einer, also Gold hat über einen gewissen Zeitraum eine gewisse Rolle erfüllt, aber hat eben auch seine Nachteile.
Ja, Christian, du hast hier geschrieben, bislang entstand eine Weltsprache immer aus kriegerischer Expansion von Staaten. Mit Bitcoin entwickelt sich seit 2009 völlig organisch und somit auf friedliche Weise eine globale Sprache. Ist Bitcoin eine Sprache?
Ja, ich finde schon, weil sozusagen, also Wertschätzung ist ja auch nichts anderes als zu sprechen. Also wenn ich jetzt hier ins Hotel komme und hier bezahle, ist das ja auch eine Wertschätzung. Und das, glaube ich, ist eine Sprache, die man universell versteht. Also deswegen würde ich das schon als Sprache bezeichnen. Und ja, kriegerisch war es vorher deshalb, weil Staaten, andere Staaten sozusagen überfallen haben, um es einfach zu sagen, und haben dann dort ihre Sprache etabliert, aufgezwungen, kann man sagen. Und dann hat man es vielleicht geschafft, Sprachen sozusagen zu verbreiten, eben auf kriegerischem Weg. Und ja, mit Bitcoin haben wir auf einmal die Möglichkeit, das völlig anders zu machen. Ja. Und ich kann von hier aus irgendwo in der Welt jemand anders bezahlen, also wertschätzen. Ich muss nicht seine eigentliche Sprache sprechen. Ja. Das reicht sozusagen aus.
Und ist dann Bitcoin auch unsere letzte Sprache?
Möglicherweise schon, ja. Also wenn wir das so sagen wollen, ja. Könnte ich mir vorstellen, also sozusagen das Bitcoin als letzte Geld, als das finale Geld. Ja, also es hat zumindest das Potenzial. Ich meine, niemand von uns kann in die Zukunft schauen, was alles passiert. Ja. Das ist sozusagen, die Zukunft ist einfach absolut ungewiss. Aber ich bin auch trotzdem guter Dinge, dass Bitcoin uns da ja, eine rosige Zukunft bieten kann und vielleicht das finale Geld ist, ja.
Ja, und wie ist dann dein Take zu Bottom-up-Bewegung, beziehungsweise auf der anderen Seite dann Top-down? Das heißt, so wie du es beschrieben hast, Bitcoin ist das erste Mal, dass sich eine Sprache von unten nach oben entwickelt und sonst war es immer von oben nach unten.
Ja.
Gibt es da Unterschiede? Zum Beispiel braucht es dann länger oder ich meine, früher hat man das ja immer irgendwie einfach so über Nacht, okay, jetzt hat man dann das Land überfallen und jetzt zack, jetzt hier übernimmt man unsere Kultur, übernimmt man unsere Sprache.
Ja, es braucht sicherlich schon länger. Auf der anderen Seite, es ist ja auch irgendwie, es steigt ja exponentiell, kann man sagen. Also je mehr Leute darauf sozusagen auf Bitcoin stoßen, das wie so ein Lauffeuer, sagt man ja immer so schön. Und das beobachtet man ja einfach, wenn man sich die Entwicklung von Bitcoin anschaut, wie viele jetzt schon mit Bitcoin was anfangen können. Ich meine, gehen wir 10, also gehen wir ein paar Jahre zurück, war es sicherlich noch ganz anders. Da gab es auch noch kein Bitcoin-Hotel in Plochingen. Ja.
Guck mal hier, das ist so ein Rahmen. Ja, was hier auch noch ganz spannend ist bei dir, du hast hier einen Bericht von der Tagesschau, hast du hier kommentiert, und zwar war der Tagesschau-Bericht, Preis für Bitcoin klettert auf mehr als 30.000 Dollar. Dann hast du hier kommentiert, es muss heißen, Preis für Dollar sinkt auf 0,00003 Bitcoin. Haben wir den falschen Denominator oder
Ja,
was machen wir falsch? Also
offensichtlich schon. Ja, es reicht ja einfach schon, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich bei Google den Bitcoin-Preis wissen will, einfach mal das umzudrehen, ja, den Euro, den Bitcoin-Wert so und dann sich mal anzuschauen, wie die Kurve ist. Das ist schon also ein Augenöffner, finde ich ja. Ja, genau, das einfach mal umzudrehen. Und deswegen hatte ich das auch so geschrieben, weil, ja.
Ich finde es spannend, weil momentan sind wir, glaube ich, vom All-Time-High, ich weiß nicht, mehr als 50 oder knapp 50% entfernt. Aber ich glaube, in der Türkei sind wir aktuell gerade auf All-Time-High.
Das kann man so sagen, ja.
Weil einfach der Denominator anders ist.
Ja, es ist so, ja. Ja, ich meine, man sagt ja auch immer generell jetzt, jeden Tag zu schauen, wie sozusagen Bitcoin in Fiat dann steht. Das muss man ja nicht unbedingt machen und das sieht man ja auch jetzt. Ich meine, ich weiß gar nicht, wann war dieses All-Time-High, ist ja auch schon 2 Jahre her oder so, ne? Aber Bitcoin trotzdem hat sich irgendwie stabilisiert und man sieht, es wächst trotzdem und die Leute sind immer mehr interessiert und dann kommt auch das Fernsehen zu dir hier und filmt die Räumlichkeiten und irgendwie, ja.
Wir hatten auch vorher schon diskutiert, hier sind auch noch andere Leute im Haus, und hatten wir diskutiert, da ging es darum, unser Wirtschaftswachstum, wir steigen, steigt, 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 aber es ist ja alles in Euro denominiert. Und wenn man da mal eine andere Skala hinhängt und wenn man das mal in Gold denominiert, dann sieht man, dass wir unser vielleicht schon gar nicht mehr im Wirtschaftswachstum sind, sondern dass wir eigentlich Stagnation haben oder vielleicht sogar schon schrumpfen.
Ja, es gibt ja viele Indikatoren irgendwie. Also da sind wir auch wieder bei diesem Thema, was wir vorhin hatten. Aber theoretisch müsste es ja so sein, je weiter sozusagen so eine Gesellschaft wächst und Fortschritt hat und so weiter, desto günstiger müsste alles werden und desto weniger müsste ich eigentlich arbeiten. Aber diesen Effekt haben wir gar nicht. Also trotz technischen Fortschritt hat man jetzt gerade jetzt das Gefühl, man muss noch ein paar Stunden hinten dran hängen und noch ein paar Jahre, weil das reicht nicht. Und da, glaube ich, kann man auch bei vielen so ein bisschen ansetzen und da so einen Trigger finden, mal das System, vor allen Dingen das Geldsystem, zu hinterfragen.
Ja, das heißt, momentan ist ja noch so eine freiwillige Sache,
Ja.
aber irgendwann wird es dann nicht mehr freiwillig, weil wenn du deine Lebensgrundlage genommen wirst und keine Ahnung, dann auch nicht mehr 10% Inflation hast, sondern 50, 100% Inflation, dann bist du irgendwann dazu gezwungen, dich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Und vielleicht ist es auch deshalb, weil die Adaptionsrate, oder vielleicht ist auch deshalb die Adaptionsrate in Ländern, wo noch die Inflation höher ist, schon weiter fortgeschritten wie bei uns.
Ja,
Also die
vermutlich, ja.
Bitcoin-Adaption.
Ja, oder einfach, wo Leute keinen Zugang zum Bankensystem haben. Also ganz andere Parameter wie jetzt hier. Klar, also hier hat man ja noch man kann sich noch ge auf gewisse Weise ausruhen auf dem, was man vielleicht in der Vergangenheit geleistet hat. Aber irgendwann ist das halt auch zu Ende, ja.
Ja, jetzt haben wir schon viel über Bitcoin geredet, aber ich würde jetzt mal einen kleinen Switch machen und jetzt schauen wir mal in die Politik, was da gerade aktuell abgeht. Also wir wollen es nicht so abdriften lassen, aber ich habe hier einen lustigen Clip bei dir gefunden und ich lasse den jetzt einfach mal abspielen
Ja.
und dann kannst du uns ja vielleicht nachher noch dazu was sagen.
Wenn ich das Internet aufmache, das Tor zur Welt, dann möchte ich einfach schreien, weinen oder brechen, weil der Markt gibt nichts her. Einmal wurde mir eine Wohnung zum Kauf inklusive Finanzierungsplan angeboten. Ja, aber kommt für mich leider nicht in Frage.
Ich suche eine Wohnung. Ja, nicht nur lächeln, ich suche eine Wohnung. Hallo.
Ich habe keine.
Ja, kannst du uns in ganz einfachen Worten beschreiben, was man in dem Video sieht und was die Problematik ist, die hier angespielt wird?
Ja, hier ist eine Dame, ich glaube in Berlin ist es, die sich in ein Schaufenster setzt und dort halt mit einem Schild quasi sich sozusagen, also den Passanten oder die Leute, die vorbeikommen, halt darauf aufmerksam machen möchte, dass sie eine Wohnung sucht. Und aber sie findet halt auch trotz dieser Maßnahme keine.
Ja, das heißt, die Frau sagt jetzt hier sinnbildlich, der Markt ist schuld, Marktversagen, es gibt keine Wohnung und ja, der Markt muss regeln, aber der Markt regelt nicht. Und kannst du vielleicht uns erklären, was hier das Problem ist und leben wir in einer freien Marktwirtschaft? Gibt es überhaupt sowas wie einen Markt und wer ist verantwortlich für für die Wohnungsnot?
Ja, also der Markt ist weniger frei, muss man sagen, als er das vielleicht für die meisten Leute zu sein scheint, weil wir im Grunde genommen, ich weiß nicht, ob es überhaupt einen Bereich gibt, wo wir keine staatliche Eingriffe haben und Reglementierung. Das betrifft halt nicht nur den Wohnungsmarkt, sondern im Grunde genommen nahezu alles. Natürlich gibt es vielleicht Nischen, wo wir noch ein bisschen freier sind. Aber prinzipiell wird halt durch Gesetzgebung dafür gesorgt, dass eben nicht jeder in den Markt eintreten kann. Also auch wenn ich eine Wohnung anbieten will, werden mir da Steine in den Weg gelegt. Ja, sei es, ich irgendwie zwangssanieren muss oder irgendwelche Energiewerte einhalten muss oder sonst was sozusagen. Also ich muss auf einmal investieren in Dinge, die normalerweise vielleicht auch denjenigen, der die Wohnung mieten würde, gar nicht interessieren. Und dann wird es halt wenig lukrativ, so eine Wohnung überhaupt zu vermieten. Ja, oder am Ende, ja, ist halt auch dann, ich muss es halt weitergeben. Also alles, was ich da dann zwangsweise investieren muss, muss ich irgendwie weitergeben im Preis. Sonst lohnt sich das halt nicht. Und dann werden die Mieten entsprechend auch teurer. Ja. Mhm. Und da kommen halt viele Faktoren zusammen. Und deswegen sieht der Markt unter anderem in Wohnungen so aus, wie er gerade aussieht. Und da kann die Frau natürlich schön im Schaufenster sitzen und darauf hinweisen. Und sie verlangt natürlich jetzt irgendeine politische Lösung vermutlich, ja, dass sie dann trotzdem ihre Wohnung in ihrem Lieblingsstadtteil bekommt für ein Appel und ein Ei.
Ja, und dann sind wir ja auch schon bei der Interventionsspirale. Das heißt, die Frau, die verlangt mehr Markt, aber eigentlich, was sie verlangt, ist, sie verlangt mehr Intervention, mehr Eingriff, mehr Staatseingriffe. Und was ist die Problematik mit der Interventionsspirale? Und warum müssen wir dann über den Verlauf der Zeit immer noch und noch mehr in den Markt eingreifen? Und warum wird vielleicht auch der Markt dann immer noch unfreier?
Ja, also ich meine, was ja am Ende passieren wird, ist, dass einfach, also wie gesagt, der Markteintritt ist sozusagen, die Hürde wird immer höher. Das heißt, es gibt immer weniger Marktteilnehmer. Ja, dadurch, das hat natürlich auch einen Einfluss auf den Preis. Und am Ende des Tages können wir uns vorstellen, wie es in der DDR war. Ja, da gab es auch einen Wohnungsmarkt, wie der aussah. Das wissen wir alle. Und das ist quasi dann das Ende vom Lied. Man wird die schlechteste Qualität für den teuersten Preis bekommen. Ja, dass niemand da, der ein ernsthaftes Interesse hat, dort irgendwie einen Gewinn zu erzielen, ja, dass sozusagen die eigentlichen Parameter von so einem Markt und wie so ein Preis entsteht, die werden halt einfach ausgehebelt und am Ende wird halt noch mehr Interventionen dazu führen, dass die Dame erst recht keine Wohnung findet. Ja, und das haben wir im Grunde genommen in allen möglichen anderen Bereichen auch, aber Wohnungsmarkt ist natürlich so ein prominentes Beispiel, was immer wieder herhalten muss.
Ja, und gibt es da irgendeine Lösung? Das heißt, gibt es auch einen Weg zurück oder gibt es nur den...
Ja, das ist schwierig. Eigentlich betrifft das ja alle Themen, die irgendwie mit staatlicher Regulierung zu tun haben. Wie willst du da rauskommen? Weil du kannst es nicht einfach zurückdrehen. Mhm. Ja, also du wirst auch nicht einfach, was soll man sagen, man wird nicht jetzt einfach hingehen und sagen, so der Markt ist jetzt frei, wir halten es jetzt hier halt Stadt Berlin da raus, macht mal, wie ihr wollt. Das wird es wahrscheinlich nicht geben. Also ich wüsste nicht, wie das kommen soll. Aber das wäre, tatsächlich wäre es das, wie so ein Markt wieder natürlich wachsen kann, ja, indem halt eben kein Gesetzgeber und kein Staat oben drüber steht. Aber so einfach wird es nicht gehen.
Ja, aber es muss ja auch gar nicht unbedingt kein Staat sein, aber das Ding ist, ich bin ja auch gar kein Staatsfeind oder sowas. Meine Aussage ist halt nur, der Staat, der soll sich nicht in Dinge einmischen. Ja. Und der mischt sich halt immer noch mehr Dinge ein. Und das heißt, er mischt sich ein in die Wohnungspolitik, aber jetzt mittlerweile selbst die Corona-Impfung und so, was ich mir impfen darf, was ich impfen muss und so weiter und so fort. Und Ja, die Frage, die ich mir halt stelle, wie kann man so einen Staat auf eine Quote halten, wo es einigermaßen erträglich ist? Ich meine, ist ja auch in Ordnung, wenn ein Staat hier ein bisschen Legislative macht, ein bisschen für Sicherheit sorgt. Von mir aus kann er dann auch die Straßen bauen. Das ist von mir aus auch in Ordnung.
Ja.
Aber er soll sich bitte nicht bis ins kleinste Detail einmischen, auch wie ich hier mein Unternehmen zu führen habe und so weiter und so fort.
Ja, das Problem ist wahrscheinlich, dass der Staat, wenn er schon mal so weit fortgeschritten ist, nicht einfach zurückgedreht werden kann. Also das ist, glaube ich, auch was, was so die Geschichte zeigt. Ein Staat startet normalerweise ja immer klein und minimal, ja, um dann über die Jahre oder Jahrzehnte zu wachsen und seine Strukturen eben so auszubreiten. Und dann ist man da, wo wir jetzt hier sind. Und ich glaube, ja, wie gesagt, da gibt es aus meiner Sicht keine Lösung, keine einfache Lösung jetzt auf politischer Ebene, um ihn wieder zurückzudrängen. Also ich wüsste nicht, wie das funktionieren soll, um ganz ehrlich zu sein. Ich glaube, da müssen andere Ereignisse stattfinden, dass auch tatsächlich ein Bewusstseinswandel in irgendeiner Form stattfindet, dass man vielleicht erkennt, dass Staat nicht die optimale Lösung ist für alle Dinge.
Ja, Einstein hat auch schon mal gesagt, man kann ein Problem nicht auf der Ebene lösen, wo es kreiert wurde. Das heißt, wir müssen eine
Ja.
Ebene oben drüber gehen oder auf einer anderen Ebene das lösen.
Und man darf halt auch nicht vergessen, es ist nicht so, als wäre jetzt jemand gekommen, hätte gesagt, so, hier ist Staat, fertig, könnt ihr jetzt sehen, wie damit klarkommt, sondern das ist ja auch entstanden aus einer Nachfrage. Ja, und ein Staat, der erst klein ist und irgendwann über die Zeit halt groß wird, das ist halt auch letztlich ja auch nur ein Ergebnis von einer Nachfrage, eines Marktes, könnte man so sagen. Ja, also Staatlichkeit ist im Moment halt Marktführer, was so Gesellschaftsstrukturen angeht. Ja, genau wie Fiat-Geld vielleicht im Moment der Marktführer im Geldwesen ist. Und solange die Nachfrage sich nicht ändert, wird sich da halt nichts tun. Die Frage ist halt, wie man die Nachfrage ändern kann. Und ja, vielleicht ist dann halt auch sowas wie, ja, wie Bitcoin als ein Geld, was halt jetzt da ist, ja, gewachsen ist schon über einen gewissen Zeitraum, was da halt dann tatsächlich dazu führen kann, eine Alternative zu haben und ja, Dinge zu hinterfragen.
Ja, und hat Bitcoin dann auch dich persönlich verändert? Das heißt, man sieht es ja immer ganz oft bei Leuten. Das heißt, du investierst jetzt mehr Zeit in Bitcoin und es triggert was bei den Leuten an der Zeitpräferenz. Hat es bei dir auch was verändert?
Ja, schon. Ich meine, ich war natürlich schon vorher bewusst, dass das Geldsystem krankt und so, aber ich hatte halt immer so das Problem, dass ich nicht so die richtige Perspektive gesehen habe, so was denn nun wirklich jetzt die Alternative ist und wo sie ist. Und das ist dann schon spannend, dann wenn man dann Bitcoin versteht, oder das heißt verstehen, ne, da braucht man ja lange, ich weiß nicht, ob man es überhaupt komplett verstehen kann, wahrscheinlich nie, aber zumindest so weit, dass man sagen kann, ja, das ist mal eine Perspektive. Ich glaube, das hatten halt viele andere Generationen vor uns nicht, weil dann wurde halt der nächste Staat mit dem nächsten Geldsystem sozusagen an den Start gebracht, ja, und es ging die Reise wieder von vorne los. Und jetzt sind wir in der Lage, möglicherweise was ganz anderes zu haben. Oder wir haben es selber in der Hand, könnte man so sagen, ja, weil das muss uns niemand aufzwingen.
Ja, du hast auch ein Kind und ja, man weiß jetzt ja nicht, wie die Bitcoin-Adoption voranschreitet, aber glaubst du, dass deine Kinder die erste Generation sein wird, die ohne Bankkonto aufwachsen wird? Also ja, ohne im positiven Sinne, weil es gibt ja ganz viele Leute, die gar kein Bankkonto hat, für die das erstmal eine finanzielle Inklusion ist, aber wir sind hier so weit, wir sagen, okay, wir haben alle Bankkontos. Und für uns wäre jetzt der Fortschritt, wenn wir auf einmal kein Bankkonto mehr haben, sondern nur noch hier im Bitcoin-System sind.
Ja, das weiß ich nicht. Das mag vielleicht noch ein bisschen zu früh sein. Ich glaube, so schnell wird es vielleicht nicht gehen. Also, aber vielleicht vertue ich mich auch. Aber auf der anderen Seite, wir können halt nicht in die Zukunft schauen. Aber so vom Gefühl her ist es vielleicht noch ein bisschen zu früh. Vielleicht wird das so ein bisschen parallel noch laufen. Also man wird wahrscheinlich noch für gewisse Dinge irgendwie so ein klassisches Bankkonto möglicherweise noch brauchen. Aber man wird wahrscheinlich schon viel weiter sein, und Bitcoin wird vielleicht schon eine ganz andere Rolle spielen als jetzt, obwohl wir jetzt, wo wir hier drin sind, ja auch schon das Gefühl haben, dass das irgendwie schon viel weiter ist. Aber man muss natürlich ganz, ganz realistisch sagen, die meisten Leute haben mit Bitcoin noch wenig Berührungspunkte. Und ja, aber ich glaube, wie gesagt, das wächst und das wächst halt exponentiell. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn die nächste Generation schon in der Lage ist, ja, raus aus dem Fiat-Geldsystem zu kommen.
Und wenn du jetzt auch Familie hast, macht dich da Bitcoin einen Tick selbstbewusster? Weil ich sehe es ganz oft bei Bitcoinern, die sind auf einmal wieder ja, legen die Wert auf Familie, auf einmal wollen die wieder Kinder bekommen und so weiter. Und teilweise, dann sieht man irgendwelche anderen grünen Bewegungen, die sagen, ah, wir dürfen keine Kinder kriegen. Keine Kinder. Und das ist ja alles so eine schlechte Welt und so. Und bei den Bitcoinern schon eher so eine positive Sicht. Das ist der erste Teil der Frage. Und der zweite Teil, was mich interessieren würde, man hat dann ja so einen Konflikt, das heißt, man hat jetzt das freiheitliche Mindset, aber auf der anderen Seite ist man jetzt gezwungen dazu, seine Kinder in ein auf Zwang basiertes System aufwachsen zu lassen. Das heißt, man kann sich auch nicht wirklich aussuchen, wo bringt man das Kind auf die Schule. Man kann jetzt natürlich drin diskutieren, ob das gut, schlecht oder whatever ist. Aber gibt es da irgendwie Konflikte in dir oder machst du dir da Gedanken, wie das ist? Weil die Bitcoiner, die würden ja am liebsten alle einfach irgendwie in ihren Bitcoin-Zitadellen, hier, wir haben freie Schule, freie Städte und freies Geld und alles. Und
ja, also erstmal hat auf jeden Fall, wie gesagt, Bitcoin bietet erstmal mir wieder eine Perspektive. Das war halt schon was, wo ich vorher auch vielleicht ein bisschen, ja, eher negativ gestimmt war, weil ich halt nicht wusste, was, ja, wie willst du Vermögen irgendwie sichern auf längere Sicht, da, wie willst du irgendwann mal eine Rente irgendwie haben, ne? Ich bin halt auch selbstständig, ja, beruflich, also das ist sowieso immer so eine Sache, wie man sich da, ja, wie man sozusagen vorsorgt. Und das muss ich schon sagen, dass ich da mit Bitcoin dann, wie gesagt, diese Perspektive bekommen habe und jetzt auch irgendwie Freude daran habe, halt Bitcoin zu hodeln. Und weil ich einfach glaube, dass auch das dann halt für die nächste Generation, also meine Tochter wird da vielleicht auch noch sehr viel mehr Spaß dran haben als ich jetzt, ja. So, und auf der anderen Seite, ja klar, das System ist halt nicht frei in dem Sinne, mit Schulzwang und was wir da alles haben. Aber da, das ist dann halt auch was, das muss man auch, also was heißt akzeptieren, aber man muss sozusagen der Realität ins Auge blicken. Also da bringt es jetzt nichts, die Flinte ins Korn zu werfen oder weiß ich nicht, also man muss sich damit irgendwie arrangieren. Und ich glaube auch, also ich habe zumindest für mich geschafft, so die Berührungspunkte zum System einigermaßen aufs Minimalste zu beschränken. Und ja, mit den Dingen, die da sind, kann ich noch umgehen. Vielleicht ist irgendwann mal, kommt vielleicht auch mal ein Punkt, wo ich das nicht kann, wo ich mir dann überlegen muss, ob ich noch oder ob wir als Familie noch hier bleiben. Das kann ja durchaus sein, dass so ein Punkt mal kommt. Aber im Moment ist es so, dass wir uns damit irgendwie arrangiert haben, uns da irgendwie auch mit allen, gerade wenn man Kinder hat, kommen ja diverse Themen auf einmal auf, mit denen man sich da auseinandersetzen muss, ja, sei es Impfungen und Schulzwang und so. Ja, und da muss man halt so seinen Weg finden. Und ich glaube, da gibt es auch kein universelles Patentrezept oder so, was man jedem raten kann. Ich glaube, das ist sehr individuell, wie man damit umgeht und wie man da durchschiffern kann. Aber ja, ich bin froh, dass wir das irgendwie gerade schaffen. Und ich meine, man muss dazu sagen, ich bin sehr ländlich oder wir leben sehr ländlich. Das hat auch Vorteile. Ich weiß nicht, das ist sicherlich auch regionsabhängig so, dass man da einfach deutlich mehr mit dem System zu tun hat, als wir das gerade haben.
Ja, sehr spannend. Und hast du jetzt noch eine Frage an mich?
So ganz spontan, ja. Mich würde natürlich schon interessieren, wie viele Gäste tatsächlich auch in Bitcoin bezahlen. Ja. Im Gegensatz zu Fiat-Gästen, ja, und ob sich das sozusagen, seitdem ihr das macht, ob sich das auch gesteigert hat.
Ja, also wir hatten letztes Jahr 8,5% in Bitcoin-Zahlungen, aber es ist schwierig, genau rauszudeklarieren, wie viele Bitcoiner wir haben oder wie viel On-Top-Revenue wir produziert haben, weil es ist einfach so, wir sind halt noch nicht auf dem Level, wo Bitcoin das gängige Transaktionsmedium ist. Und auch rein ökonomisch gesehen, ich verstehe das auch teilweise, du willst halt ein schlechtes Geld ausgeben und ein gutes Geld, das hodelst du. Mhm. Und viele, die kommen dann halt auch her, die sind Bitcoiner, die finden das geil hier, die finden die Veranstaltung geil, die finden geil, was wir hier machen. Und die haben auch die gleichen Werte, die wir hier haben als Bitcoin-Hotel. Und dann kommen die ins Bitcoin-Hotel, aber die geben halt ihr Fiat-Geld aus, weil die ihr schlechtes Geld loswerden wollen. Und ich glaube, das wird sich aber immer mehr ins Bewusstsein der Leute imprägnieren, dass Satoshi halt ins White Paper geschrieben hat, Peer-to-Peer Electronic Cash System und nicht Peer-to-Peer Electronic Hodl System. Ja. Und das kommt halt alles bottom-up und das kann man auch nicht irgendwie heraufbeschwören. Und wir sind halt jetzt gerade mal irgendwo bei Store of Value angelangt und so langsam fangen wir an, Infrastrukturen aufzubauen, Bitcoin als Transaktionsmedium. Die ersten Leute machen Pionierarbeit, wie zum Beispiel wir hier, auch andere und so weiter. Es wird immer mehr in den Alltag der Leute kommen, ganz sicher. Mhm. Aber das braucht einfach noch Zeit. Und bei Store of Value sind wir schon sehr weit. Bei Transaktionsmedium sind wir noch relativ am Anfang. Aber es funktioniert schon auf kleiner Skala. Wenn wir natürlich mehr skalieren, dann müssen die Solutions auch noch besser werden. Und Denominator wäre dann so die dritte Ebene. Da sind wir aber noch relativ weit entfernt.
Ich muss auch dazu sagen, dass sag mal, die, die wirklich in Bitcoin drin sind, das Geldsystem verstanden haben. Natürlich tun die sich ja auch schwer, dann Bitcoin auszugeben. Ja. Das ist ja ganz klar. Das ist dann wahrscheinlich eine Sache, die einfach sich entwickeln wird.
Genau, das ist der erste logische Schluss. Man hat erstmal begrenztes Geld und das will man erstmal halten. Aber der zweite logische Schluss ist dann die Verständnis, wenn wir es nicht benutzen, dann funktioniert es vielleicht auch gar nicht. Oder dann kriegen wir keine Massenadoption hin. Und ja, und dann werden die Leute auf einmal auch bereit, ihre Bitcoins auszugeben. Und der nächste Schritt ist, wenn die Leute auch einmal nicht mehr in Euro verdienen, sondern teilweise auch in Bitcoin verdienen, das ist das, was ich ganz oft sehe, dann gehen die Satoshis ganz einfach raus. Mhm. Aber wenn wir halt ein Euro-Gehalt noch bekommen, dann tut man sich halt immer schwer, weil man halt auch immer den Switch hat und so weiter. Aber wenn man auch sein Gehalt wirklich in Bitcoin bekommt oder Anteile oder so weiter, dann tut man sich wirklich teilweise sehr leicht, Satoshis auszugeben.
Glaube ich, ja. Da bin ich noch nicht. Ich spare noch mehr.
Das muss ja auch jeder für sich irgendwie. Und ja, Bitcoin ist, glaube ich, nicht mehr wegzubekommen. Und
das glaube ich auch, ja. Da bin ich, deswegen glaube ich auch, also das wird, man kann halt nicht sagen wann, aber es ist, ich glaube, es wird noch eine spannende Reise. Ja. Und es wird sicherlich irgendwann eine Stellung einnehmen, wo wir von jetzt nur träumen können. Also da bin ich ziemlich sicher.
Und tatsächlich finde ich es auch gar nicht schlimm, wenn das ganz langsam verstanden geht, weil aus dem inflationären Mindset auf ein deflationäres Mindset zu switchen, ist für ganz viele ganz, ganz schwierig. Und wenn das einfach über Nacht passiert, dann ist das auch für die Gesellschaft schwierig. Und natürlich, es gibt jetzt immer die zwei Theorien. Die eine sagen, okay, wir brauchen unbedingt jetzt schnell sofort den Systemwandel. Aber die anderen, die sagen dann, okay, vielleicht der langsame Wandel würde weniger Schaden verursachen. Ich habe da keinen klaren Take, weil beides verursacht Schaden. Und ja, ich weiß es nicht, was ist dein Take dazu?
Oh, schwer zu sagen, so rein vom Bauchgefühl habe ich das, meine ich, so ein gesundes Wachstum, ein langsames, tut dem Ganzen ganz gut. Ja, aber das ist einfach nur so mein Gefühl.
Okay, das heißt, wir wiederholen das nochmal in 2-3 Jahren. Und dann sind wir wahrscheinlich schon viel, viel weiter und lachen wahrscheinlich. Damals, da gab es nur ein Hotel und jetzt kann man überall in jedem Hotel mit Bitcoin bezahlen.
Ja, ja. Möglich, ja. Sollten wir tun.
Ja, dann bedanke ich mich bei dir. War sehr, sehr cool. Und wir bedanken uns fürs Zuhören. Smash that Like-Button. Genau. Abonnieren. Was gibt's noch?
Teilen.
Teilen auf jeden Fall. Ja, genau. Wir sehen uns. Peace out. Ciao, ciao.
Tschüss.
Ja, cool. Danke dir.
Gerne.